Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Kirche für Siegen Podcasts. Wir stellen euch die Leitung der Kirche für Siegen vor. Mein Name ist Philipp und mit mir heute im Studio ist Gerrit Schmitz. Hallo Gerrit.
Hallo Philipp.
Wie war dein Tag heute?
Heute war mein Tag eigentlich relativ entspannt. Ich hatte heute Morgen frei und genau, konnte einfach ein bisschen entspannen. Ja.
Das hört sich gut an. Gerrit, ich habe mir überlegt, ich würde mit dir gerne zwei Sonderfolgen machen. Und zwar, weil man dich aus, wie ich finde, zwei verschiedenen gemeindlichen Perspektiven kennenlernen kann. Nämlich einmal als Gerrit, 36 Jahre alt, Familienpastor, Familienvater, verheiratet und eben dann auch die andere Seite. Gerrit, pastorale Persönlichkeit, denke ich, für Siegen, Theologe, Seelsorger, Hirte, was auch immer man an Attributen eben noch dahinter hängen möchte. Aber eben, das ist mehr so eine dienstliche Perspektive. Ja. Und da habe ich gedacht, das wäre cool, wenn wir von beiden Seiten dich einmal kennenlernen können. Mhm. In dieser ersten Folge wollen wir daher gerne so ein bisschen auf die Privatperson Gerrit schauen. Und ich bin sehr gespannt, dich dort näher kennenzulernen. Vielleicht start doch einfach mal. Was muss man über dich wissen? Wer bist du denn?
Sehr guter Start. Was muss man von Gerrit Schmidt wissen? Genau, ich bin eigentlich ein relativ offener Mensch. Ich bin sehr herzlicher Mensch, kann sehr gut alleine sein. Das kann ich eigentlich relativ gut. Bin aber auch gerne in Gemeinschaft mit Menschen unterwegs. Was muss man vermissen? Ich bin schon lang musikalisch unterwegs. Habe früher Posaune gespielt, Big Band, Orchester, eine Zeit lang auch. Und auch jetzt noch weiter, jeder Christ, ein Gitarrist. Habe ich dann auch Gitarre gelernt und genau. Ich würde sagen, musikalisch, früher viel Skateboard gefahren, lebenslustig, aber auch nachdenklicher Mensch.
Wo bist du eigentlich aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen in Roxheim, das ist in der Nähe von Bad Kreuznach bei Mainz, eine nahe Weinregion. Mhm. Genau, da in einem kleinen Dorf, also gar nicht so klein, aber ja, in einer sehr ländlichen Umgebung.
Wie war deine Familiensituation, Geschwister?
Genau, ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Ich bin quasi das mittlerste Kind. Und ich würde auch sagen, unsere Familiensituation, ich habe meinen Papa, meine Mama noch, ist sehr, sehr familiär. Wir haben schon eine sehr enge Verbindung auch jetzt, wo ich schon weiter weg wohne, auch als Geschwister, würde ich sagen, haben wir schon so einen Bund, der schon sehr eng ist und sehr gut tut auch. Ne? Also ja, das schätze ich auch auf jeden Fall an uns, dass wir sehr gerne zusammen unterwegs sind, auch als Familie. Aber Familie Schmitz ist eine laute Familie. Also wenn man mit uns unterwegs ist, dann kann es ein bisschen lauter werden bei Gesprächen, ja.
Laut auch wegen musikalisch, wenn du andeutest, du hast früh schon mit Instrumenten zu tun gehabt?
Genau, mein Papa, der spielt auch Posaune, er ist so Vorsitzender im Musikverein in Roxheim und bin da natürlich sehr früh reingekommen, mit ihm auch zusammen in der Big Band gespielt und so, genau, ja. Aber laut eher in dem, wir sind eine sehr diskutierfreudige Familie.
Mhm. Hat Glauben bei euch in der Familie eine Rolle gespielt?
Ich würde sagen, das ist so, wie ich aufgewachsen bin, auch im Glauben. Mein Papa ist katholisch aufgewachsen, ist auch jetzt noch katholisch auch. Meine Mama ist in der evangelischen Landeskirche auch lang im Presbyterium gewesen, auch da aktiv gewesen. Meine Oma, die war in einer Freikirche, in der evangelischen Gemeinschaft unterwegs auch. Das heißt, ich war einmal im Kindergottesdienst der Landeskirche bei mir im Ort, aber auch durch meine Oma auch früh in die Jungschar dort, das war aber auch schon ein bisschen weiter weg, war ich auch als Kind unterwegs, genau.
Viel da mit deiner Oma zu tun gehabt? Also hat dich das geprägt, dass sie eher den freikirchlichen Aspekt reingebracht hat, wenn du heute selber in der Freikirche bist?
Ja, also ich bin ja relativ spät erst zum Glauben gekommen. Ich würde sagen, ich war lange Jahre auch in der Jungschar und ich war nie, es war schon schön, aber es war nie so meine Leidenschaft. Also ich war eher wegen der Gemeinschaft dort, hatte eigentlich relativ wenig mit Gott an sich zu tun. Und meine Oma war wahrscheinlich die Hauptperson, weshalb ich auch mit zum Glauben gekommen bin. Glaube ich, viel durch Gebet einfach. Und als ich dann Christ wurde auch, habe ich auch eine Zeit lang dort gewohnt auch und war oft bei meiner Oma. Ja, sie war schon eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit in meinem Glauben.
Jetzt hast du dich ja nicht direkt nach der Schule entschieden, hey, ich will mal irgendwie Pastor werden, sondern wofür hast du dich entschieden?
Nach meiner Schule, theoretisch, habe ich mich eigentlich für gar nichts entschieden, weil ich auf relativ wenig Dinge Lust hatte. Genau, ich hatte auch nur einen damals noch Hauptschulabschluss gehabt und irgendwas musste ich ja machen nach der Schule. Man muss ja irgendwie eine Ausbildung machen und irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich eine Schreinerausbildung angefangen, aber eigentlich auch nur, weil mein damaliger bester Freund immer Schreiner werden wollte, aber es nicht durfte. Und ich kannte jemanden in der Schreinerei, der Jungscharleiter quasi, der hat eine Schreinerei und bei dem habe ich dann eine Lehre begonnen, genau. Ja, habe also Schreiner gelernt, habe auch dann 2-3 Jahre als Schreiner auch gearbeitet, ja.
Wie war das für dich, in einem Beruf zu sein, der jetzt nicht so vielleicht erste Wahl war? Oder hat sich das entwickelt, dass es besser wurde?
Ich glaube, ich hatte gar nicht die Perspektive, also nicht dieses Denken. Für mich war, ich musste arbeiten. Mein Leben war sehr vom Wochenende getrieben. Für mich war der Job eher eine Notwendigkeit, um Geld zu verdienen, das ich am Wochenende ausgeben kann. Also ich hatte eigentlich relativ wenig Leidenschaft gehabt für den Beruf an sich. Klar gab es mal Phasen, wo ich gemerkt habe, so okay, das ist schon ein sehr interessanter, sehr cooler Job. Aber damals war das wirklich nur Geld verdienen, fürs Wochenende ausgeben.
Hätte man dich damals gefragt, was wäre deine Perspektive gewesen für, weiß nicht, die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Könnte ich dir kein Auto geben. Ja. Also ich habe gefühlt gelebt vom bis Freitag. Also ab Freitag, Wochenende, Montag. Also ich glaube Perspektive 0. Also ja, genau. Es gab irgendwann mal eine Phase, wo ich dann mal umschulen wollte zum Erzieher, weil Handwerk mir einfach sehr anstrengend war und ich ein arbeitsfauler Mensch damals war und ich gedacht habe, auch Erzieher ist ja nicht so anstrengend, der Job. Jetzt, wo ich 2 Kinder habe, die in den Kindergarten gehen, weiß ich, dass ich niemals Erzieher werden möchte und es kein einfacher Job ist, ja. Genau.
Wenn du sagst, du hast vor allem fürs Wochenende gelebt, was waren denn Hobbys oder was sind vielleicht auch heute noch Hobbys, die sich in dir entwickelt haben?
Ja, also da muss man ganz klar eine Trennung machen, ne? Also Leben vor Christus und als Christ und nicht als Christ. Also ich würde schon sagen, ich habe in meiner Jugend oder als ich 15 war, eine klare Entscheidung gegen Gott getroffen. Das weiß ich noch wie jetzt im Auto, als ich mit meinen Eltern mitgefahren bin hinten, wo ich ganz klar gesagt habe, ich sage Nein zu Gott, weil es für mich eine moralische Eingrenzung war. Also für mich war Gott einfach so damals so, okay, ich würde gerne Dinge machen, die andere auch machen, aber ich weiß, dass es moralisch nicht gut ist. Um diese moralischen Riegel aus meinem Leben zu entfernen, habe ich aktiv gesagt, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben. Ne? War dann auch nicht mehr in der Jungschar und ja, habe dann halt so dieses Wochenendleben halt gemacht. Hobbys war da, ich bin halt viel Skateboard gefahren, klar, weil wir einfach so eine Dreierklicke damals waren, aber eigentlich ging es nur um Party machen. Genau, wenig Sinn im Leben gehabt auch, ne, von Wochenende zu Wochenende. Und dann würde ich klar sagen, dann kam irgendwann die Zeit einfach, wo ich gemerkt habe, okay, da ist eine Lehre, ich habe wenig Perspektive in meinem Leben überhaupt. Ne? Wo meine Mom dann noch gesagt hat, so hey, guck mal, du bist doch noch jung, mach doch mal ein Jahr ins Ausland gehen, was Neues sehen, einfach aus deiner Bubble irgendwie raus. Freundeskreis raus. Das war noch, bevor ich Christ geworden bin auch. Ne? Genau, und dann hatte ich einen einfachen Weg. War damals ein fauler Mensch. Mein Auszubildender, der hatte Kontakte zu der Neuen Kirchen der Mission. Ja, einfacher Weg war, hey, kann man da irgendwie ein Jahr ins Ausland gehen? Ja, kann man bestimmt machen. Kontakt wurde hergestellt. Die Person damals, Neuen Kirchen der Mission, gibt es nicht mehr. Aber die Person damals hatte mich auch gefragt, so, hey, hast du was mit Gott zu tun? Wir sind ja eine Mission auch, ne? Da habe ich gesagt, nö, mit Gott habe ich nichts zu tun. Ah ja, okay. Dann war ich einen Monat in Tansania, kam zurück nach dem Monat und habe gesagt, auf keinen Fall will ich in dieses Land zurück. Ich habe kein fließend Wasser, ab und zu kein Strom, kein Internet. Ich bin ein Sonderling ja dort, weil alle Menschen mich hier anschauen und ich ein Weißer bin quasi, ne? Und da habe ich gesagt, auf keinen Fall gehe ich dorthin. Warum sollte ich da auch hingehen, ne? Genau. Und dann war quasi so, ich war im März, vor einem Monat in Tansania. Und im August hätte ich sollen dann, wenn ich ein Jahr gehen wollte, muss ich die Entscheidung treffen. Dann wäre ich im August geflogen nach Tansania für ein Jahr. Und ich musste im April irgendwie so eine Entscheidung treffen, ja oder nein. Und dann hatte der Kollege, der Mann von der Mission, mich angerufen und hat gesagt, so Gerrit, ich brauche jetzt eine Antwort. Gehst du ein Jahr nach Tansania oder nicht? Das sind wirklich so Dinge, die habe ich, ich weiß ganz genau, wo ich gestanden habe, auf der Terrasse bei meinen Eltern. Und ich habe am Telefon gedacht, so, eigentlich wollte ich nicht dahin, aber ich wusste, ich muss nach Tansania. Ich muss dieses Jahr machen. Wenn ich das nicht mache, ich werde es bereuen. Hab dann ja gesagt, hab aufgelegt und meine Mutter hat mich noch so angeguckt und hat nur gesagt, wie, gehst du jetzt doch nach Tansania? Und dann halt so dieses, ja. Und für innerlich war so, okay, wir haben April, August ist ja noch lang hin. Bis dahin kann ich das Leben noch etwas genießen auch und muss mir jetzt noch keine Gedanken darüber machen, wenn ich nach Tansania gehe dann, ne? Genau, bin dann auf das Vorbereitungsseminar, musste ich dann hin, wenn ich ein Jahr gehe, ist meistens so im Freiwilligendienst, macht man ein Vorbereitungsseminar von 2-3 Wochen, Kultur kennenlernen, medizinische Dinge kennenlernen, worauf man sich auch einlässt, nach Afrika zu gehen oder andere Länder, eine andere Kultur kennenlernen. Ich wusste, dass das ja eine Mission ist mit lauter Christen und weiß ich noch, ich hatte einen Tag vor Geburtstag, ich war bis 3-4 Uhr morgens feiern, bin dann irgendwie mit dem Zug dahin gefahren und ich hatte halt immer dieses, ich kannte ja Christen und für mich war immer dieses Bild, das sind so gute Menschen und wenn ich da als, ja, mit meinem Leben hinkomme, die wollen dann alle, dass ich irgendwie dann auch bete und Christ werde oder für mich war das einfach zwei Welten auch, die da aufeinander getroffen sind, ne? Und ich weiß noch, bei diesem Seminar gab es eine Person, das war in Tansania auch, der hatte so ein Seminar gemacht, ob David ein Missionar war. Und ich weiß nicht, warum der das gemacht hat. Er hat aber immer mich drangenommen und hat immer mich gefragt. Und ich wusste nicht, wer David ist. Ich hatte noch nie in der Bibel vorher gelesen. Und er hat mich immer gefragt, so, Gerrit, sag's mir, war David ein Missionar? 50-50, ja oder nein, keine Ahnung. Genau, und dann war aber der Punkt irgendwann, wir mussten so eine Andacht vorbereiten dann, eine Abendandacht oder eine Morgenandacht. Und ich habe dann mir eine Abendandacht ausgesucht, habe mich dann da vorne hingestellt. Ich wusste ja nicht, was eine Andacht ist. Und habe gesagt, hier Mädels, Jungs, ich habe mit Gott nichts am Hut. Ich weiß nicht, was eine Andacht ist. Ich habe denen so ein bisschen von meinem Leben auch erzählt. Und dann kam, wie das so bei Christen ist, dann sollen wir für dich beten und so. Ich so, ja, könnt ihr gerne machen, gar kein Problem. Dann war so ein Prozess da. Dann hatte ich ein langes Gespräch mit einem Referenten auch gehabt. Wo ein bisschen rauskam, innerlich war dieser Wunsch da nach Veränderung auch, nach mehr, sage ich mal so, nach Perspektive oder wie du auch gesagt hast, so nach Ausblick, wie sieht mein Leben in 5 Jahren auch aus. Da war eine Sehnsucht da, ich hatte schon einen Glauben an einen Gott, der war schon da, aber mein Leben hat nicht gepasst zu diesem Gott auch. Ne? Genau, und dann war für mich das Gleichnis des verlorenen Sohns, war für mich das Schlüsselerlebnis. Weil vorher war immer so dieses, okay, wenn ich da in diesen Club rein will, dann muss ich erstmal aufräumen, mein Leben aufräumen. Und alles, was ich schon getan habe, wie ich gelebt habe, ne? Ich war 23 damals, das schaffe ich ja gar nicht, das aufzuräumen. Ne? Und dieses Gleichnis, wo der Sohn wegläuft von Vater, sich aktiv gegen den Vater richtet, er sagt aktiv, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. So, er möchte ja sogar das Erbe ausbezahlt bekommen und sagt quasi, du bist für mich gestorben auch, ne? Und dann dieses, wo er zurückkommt und der Vater hat das gar nicht, er kommt gar nicht in das Diskutieren oder sagt jetzt erstmal so, ja, du darfst jetzt kommen, aber du musst das und das machen, sondern er kriegt direkt diesen Ring an den Finger gesteckt, Anzeichen dafür, du bist ein Teil dieser Familie. Obwohl er diese Geschichte hat und dieses, du kannst jetzt zu Jesus kommen, jetzt zu Gott kommen. Und er empfängt dich mit offenen Armen und er vergibt dir und transformiert dein Leben. Das war für mich, wo ich gedacht habe, genau das möchte ich. Ich möchte in diese Beziehung rein. Gebet war für mich auch, ich habe da erst gesehen, wie Menschen beten, als würde Jesus dort sitzen auch, ne? Für mich war Gebet immer nur eine Formel, die man plappert auch, ne? Ja, und das war so, was mein Leben wirklich, wo ich aktiv Ja zu Jesus gesagt habe. in diesem Gebet, wo ich nach draußen gehen durfte. Ich weiß das wie heute noch. Ich habe eine 180-Grad-Wendung gemacht in meinem Denken, in meiner Identität, wie ich über Menschen gedacht habe, in dieser Liebe, die in mir aufkam und diesen Hunger nach mehr und nach Gott, genau.
Wie hat deine Familie darauf reagiert?
Ja, genau. Ich bin dann nach Hause gekommen, ist ja dann ganz interessant. Man kommt dann nach so einem, man kennt das ja von Freizeiten, von so einem krassen Hoch auch, ne? Geistiges Hoch. Ich war so, ich habe mir erstmal eine Bibel bestellt und zu lesen da drin, das war ja für mich alles neu auch, ne? Kam dann nach Hause, das weiß ich noch, und dann direkt, ich kam an dem Tag, als ich nach Hause kam, habe ich mich hingesetzt zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich muss dir was sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe, aber so, ich habe mich für Jesus entschieden und habe mich für ein Leben mit Gott entschieden. Ne? Und für sie war das nichts Abwegiges, ne? Und sie kannte das ja auch ein bisschen von ihrer Mutter, auch aus freikirchlicher Kontext, und hat das voll unterstützt auch, genau, ja. Also da habe ich offene Türen eingerannt, ne? Bei meinen Geschwistern, bei meinen Eltern, würde ich schon sagen, die haben mich schon sehr, sehr da drin unterstützt, auch Weg mit Bibelschule und dann das Jahr in Tansania oder 1,5 Jahre Tansania dann und auch jetzt weiterhin der Weg ist schon, was sie mit ja absolut hundertprozentig unterstützen, ja.
Jetzt bist du ja kein Schreiner mehr heute.
Nee.
Wie kam es dazu, dass du dich beruflich dann auch nochmal eben auch gegen Erzieher offensichtlich entschieden hast?
Genau. Ich habe dann erst eine Zeit lang auch als Schreiner weitergearbeitet. Und da war so ein bisschen der Gedanke nach mehr. Der Gedanke nach, ich war ein bisschen eher rebellisch im Denken dann, aber so, ich investiere hier etwas, körperliche Kraft, damit eine Person, die sehr, sehr viel Geld hat, also ich war auch damals viel in der Punker-Szene, aber so ein bisschen dieses, nur damit der einen schöneren Parkettboden hat, was ich heute anders denken würde, ne, weil es auch eine andere Perspektive hat, auch die wirtschaftliche Arbeit, ein Arbeiten an Gottes Reich ist, aber damals war schon so dieses, okay, ich glaube, da ist mehr noch, ne, und dann kam halt so die Vorstellung auch, da gibt es sowas wie eine Bibelschule, das kannte ich ja vorher nicht, wo ich hingehen kann und einfach 3 Jahre lang mich mit der Bibel beschäftigen darf, ne. Wie in das hatte ich vorher schon Kontakte gehabt durch das Auslandsjahr, war auch die erste Bibelschule, die ich mir angeguckt habe und auch die einzige, habe mich direkt da eingeschrieben, war dann 3 Jahre dort in Wiedenest, was quasi eine theologische Ausbildung ist. Und meine erste Vision für mein Leben war Mission. Ne? Nach dem 1,5 Jahren Tansania, ich wollte in dieses Land wieder zurück. Ich habe die Sprache gelernt, ich kannte die Kultur, die Frömmigkeit. Und ich wollte eigentlich die Bibelschule machen und direkt wieder nach Tansania zurück. In meinem ersten Bibelschuljahr war ganz klar Mission meine Vision, ne? Im zweiten Jahr war das anders. Im zweiten Jahr wollte ich dann viel mit Jugendlichen aus der Drogenszene, wollte mich da also auch Sozialarbeit oder Straßenarbeit mich mit solchen Menschen befassen. Oder was heißt befassen? Ne? Ich habe dann auch bei Hands of Hope in Altensebach gearbeitet, auch mit Drogenabhängigen wieder ins Leben zu resozialisieren. Das war meine zweite Vision im zweiten Jahr und im dritten Jahr kam ganz, ganz stark Gemeinde, Kontext auf mein Herz. Genau, warum habe ich mich entschieden für diesen Weg als in die Gemeindearbeit als Vollzeitler? Ist, glaube ich, dieses Potenzial, was ich in Kirche sehe auch. Ne? Für mich ist Kirche ein Ort, wo jeden Sonntag Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Kontexten. Jeder hat seine Arbeit, jeder seine Familie, das Studium, Schule, ja, Geschwister, Eltern, Arbeitskollegen, Chef. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil ich ja selber mal als Christ und Tischler gearbeitet habe, ne, im Handwerk auf einer Baustelle. Da war ich auch ganz schnell der Pfarrer bei manchen Elektrikern oder Arbeitskollegen da, was auch cool war, ne, weil viele Leute gefragt haben, hey, willst du irgendwann mal Meister machen? Da habe ich gesagt, nee, ich gehe auf eine Bibelschule. Und das war cool, weil es Türen geöffnet hat, ins Gespräch reinzukommen und Zeugnis zu geben, was in meinem Leben sich verändert hat auch. Ne? Und da sehe ich ein Potenzial drin in Kirche, wo wir zusammenkommen dürfen, ausgerüstet werden, wo Kirche wirklich ein Ort sein darf, wo wir echt sein dürfen, wo wir weinen dürfen, uns ausrüsten dürfen auch. Ne? füreinander da sein dürfen, beten dürfen, ausgerüstet und auch, wo wir mündig werden auch von diesem Glauben, der unser Leben beeinflusst, auch zu erzählen und dann jeder in seinen Bereich reingeht, ne, in die Arbeit, Familie, wo ich als Einzelner gar nicht die Möglichkeit habe, Einfluss zu haben, ne, aber wo jeder irgendwie so ein Einflussnehmer ist und eine Transformation, eine Veränderung dort bringen kann, ne, also wo er Licht sein darf, auf der Baustelle, ja, wo er Licht sein darf und ausgerüstet aus dieser Stärkung der Kirche rausgehen darf in den Alltag, in die Familie rein und dort Veränderung bringt, ne? Genau.
Apropos Familie, wie hast du deine Familie gegründet? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Marie, Christine und ich, also genau, meine Frau heißt Marie, aber ihr, jetzt hier ein kleiner Peak, ihr wahrer Name ist Marie-Christine. Aber genau, ich habe sie in der Carroll Chapel hier in Siegen kennengelernt, habe dort in der Skatehalle gearbeitet, weil Skaten immer noch meine Leidenschaft ist, aber damals schon stark, weil ich sehr gern geskatet bin. In Wiedenest warst du in der Bibelschule, da hat man ab dem zweiten Jahr eine missionarische Praxis gemacht. Man hat sich quasi in der Gemeinde eingesetzt oder in irgendeinem christlichen Projekt. Und die Calvary Chapel hat ja durch diese Skatehalle, haben die quasi immer freitags die Skatehalle geöffnet für Leute aus Siegen. Und da habe ich dann quasi gearbeitet, meine missionarische Praxis drin gehabt. Marie war auch Mitarbeiterin dort. Genau, und da habe ich schon lange gearbeitet, da haben wir uns kennengelernt, lieben gelernt, dann irgendwann auch. Genau, ich war dann auch Teil der Calvary Chapel auch, war unsere Gemeinde damals. Und da haben wir uns so kennengelernt, ja. Bin dann immer, Wochenends war ich dann immer quasi hier im Siegerland unterwegs und dann in der Woche in Bergneustadt im Wiedenest, ja.
Was, du hast schon gesagt, Skaten ist eigentlich nach wie vor schon noch Leidenschaft, auch wenn du es vielleicht nicht mehr so oft machst. Was sind sonst Hobbys, zu denen du gerne noch Zeit findest?
Ja, Zeit finden ist ein sehr gutes Stichwort als Papa, ja. Und mit einem relativ flexiblen, vollen Job. Meine Leidenschaften und Hobbys, boah, ich bin wirklich einer, der ist schnell zu begeistern und wo man schnell viele Hobbys hat. Aber ich würde sagen, Musik ist mein oberstes Hobby noch, wo ich eine absolute Leidenschaft habe zu Musik in allen Facetten, egal ob es selber Musik machen ist, Musik hören. Ja, habe mir dann viel Instrumente selber beigebracht, ne? Gitarre, Mundharmonika, E-Gitarre. Das ist Main Hobby quasi. Ich fahre aber auch sehr gern Fahrrad hier im Siegerland. Widmen dazu ein bisschen. Gehört das irgendwie auch dazu. Auch früher in der Jugendarbeit bin ich viel Enduro gefahren. Durch meinen Freundeskreis auch in Burbach, wo einfach viele Fahrradfahrer sind, wird man da so ein bisschen dazu, nicht gedrängt, aber ermutigt dazu, dieses Hobby, dem Hobby nachzugehen. Genau. Ich kam irgendwann durch Corona in ein Brettspiel. Rabbit Hole, da habe ich jetzt die Schränke voller Expertenspiele und sowas, da ist bei Marie und mir oder auch bei meinen Geschwistern, wenn wir da zusammenkommen, ist so Brettspiele auch echt ein Thema geworden. Genau, aber auch Videogames, ich bin Kind meiner Zeit, ich bin damit aufgewachsen, ja, auch eines meiner Hobbys.
Wie sieht denn ein typischer Tag bei dir aus? Gibt es überhaupt einen typischen Tag?
Leider nein. Leider gibt es in meinem Beruf keinen typischen Tag. Aber wo ich schon merke, jetzt so durch diese Anstellung hier, habe ich schon einen geregelteren Tagesablauf, je nachdem, wie die Wochen halt sind. Ne? Ich fange mal an, also ich habe montags bis mittwochs eigentlich immer Bürozeit, wo ich hier in Siegen vor Ort im Büro bin. Und das meistens beginne ich dann um 9 Uhr, würde gerne um 8 Uhr beginnen, aber zwei Kinder morgens und Kindergarten bringen, ist bei uns morgens, der Tag beginnt meistens um zwischen 6 und 6:30, wo meine Kinder wach werden und dann man sehr schnell versucht oder ja, zwei Kinder fertig machen, Frühstück machen, ja, und man in einer sehr hektischen Zeit ist. Und dann beginnt aber mein Tag, wenn ich zur Ruhe komme, Kinder im Kindergarten sind. Das Typische, was ich morgens beginne, ist natürlich stille Zeit, Zeit in der Bibel, aber auch Bücher lesen, wo ich schon, ist auch Teil meines Berufs, ist einfach auch Bücher zu lesen. Ich lese gerne, aber nicht gut und nicht schnell. Das ist leider mein Manko. Ja, wo ich eine Zeit der Stille habe, wirklich Gebet, Bibel lesen, aber auch Bücher lesen generell. Und dann das, was ankommt, ne? Also ich glaube, meine Arbeitsbereiche sind ja sehr offen. Habe ich Termine, wo ich mich mit Menschen treffe, auch in seelsorglichen Gesprächen. Auch mit anderen Pastoren treffe ich mich oft auch oder mit, wo ich Beratung auch habe, durch gewisse Themen. Predigtvorbereitung, ne? Predigt nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Ja, aber auch in Planung, Gemeindeentwicklung und sowas, ja.
So ein Mentoring, Zweierschaft irgendwo?
Ja, ich habe verschiedene Modelle. Also ich habe einmal so, dass ich durch meine Anstellung, was auch cool ist, habe ich quasi einen Mentor, der Pastor in Burbach ist, im Heckengrund. Das ist ganz gut, um einfach so pastorale Fragen zu beantworten. Hey, eine Beerdigung, wo gehe ich da hin? Ja, und kriege da einfach Rat auch. Genau, auch meine Rolle zu finden, auch als, als Pastoral, die pastorale Rolle einfach auch in so einem Kontext zu finden. Da habe ich einen Mentor, ich habe auch Supervisor, Supervision bekomme ich momentan auch. Genau, das ist dann ein bisschen allumfassender, mega wertvoll. Also jeder, der das mal die Gelegenheit dazu hat, ist sehr zu empfehlen. Ah, sehr schön. Sich da auch weiterzuentwickeln, zu reflektieren, alte Gewohnheiten loszulassen, neue Felder zu erobern. Ja, dann haben wir so ein, würde ich sagen, so eine Dreierschaft mit zwei anderen Vollamtlern oder hauptamtlichen Persönlichkeiten hier in Siegen auch, wo wir uns auch viel austauschen dahingehend. Ja, aber auch persönliche Seelsorge bin ich auch auf dem Weg. Ich glaube, man braucht so gewisse Kanäle, wo man einfach im Austausch ist, auch wenn man gerade viel im kirchlichen Kontext unterwegs ist, mit in der einen Bubble, braucht man oft Kanäle, wo man ein bisschen Sichten von außen bekommt und ja, sich einfach auch austauscht, auch ne? Von Erfahrungen auch lernt, ganz wichtig.
Das ist auch ein enormer Spagat, weil dieser Job einfach, also einmal, du hast nicht diesen 9-to-5-Job und zum anderen ja auch diese ja, besondere Herausforderung, ne, mit Menschen zu tun zu haben, Themen aufzugreifen, Hilfe und Abhilfe schaffen zu wollen und zu können, möglichst auch. Wie nimmst du so diesen Spagat wahr, einen Spagat hinzubekommen zwischen persönlichem Leben, Gemeindeleben, also Beruf und Job bis hin zu trennen?
Das ist halt bei dem Beruf sehr, sehr herausfordernd, aber wo ich sagen würde, sind wir oder die momentanen Kirchen auf einem sehr, sehr guten Weg, das ja nicht zu trennen, aber es muss eine Trennung da. Auch wenn das, also das ist für mich eine Berufung. Ich habe ein absolutes Privileg, ich liebe meinen Job, ich habe sehr viele Freiheiten, ne? Ich darf mit Menschen unterwegs sein als Beruf, ne? Bibel lesen ist mein Job. Das ist wunderschön, auch sich damit auseinanderzusetzen, aber es ist auch mein Beruf. Und da brauche ich einfach sowas wie, zum Beispiel freitags ist mein freier Tag auch, mein Sabbat auch, wo ich eine klare Abgrenzung auch brauche und sagen muss, da darf nichts dazwischen kommen. Bin ich noch am Lernen, ja, aber schon, wo ich einfach diesen Tag brauche, des Abstands auch, weil es für mich ist, ja, Menschen, die vielleicht hier in der Kirche sonntags zum Gottesdienst gehen, vielleicht noch zum Hauskreis oder zu einem anderen Treffen, die haben das sehr punktuell. Für mich ist Kirche für Siegen mein ganzer Alltag halt, ne? Meine Arbeit, Menschen, mit denen ich unterwegs bin, werden Freunde auch, man baut Beziehungen auch auf, ne? Da ist auch so, wo ist Arbeit, wo ist Freundschaft auch, ne? Das ist, ist herausfordernd, aber man braucht diese Trennung einfach. Ich brauche dieses, deswegen bin ich auch sehr, sehr gern hier im Büro. Ich brauche das um 5, 5:30 mache ich die Bürotür zu. Ich habe Feierabend. Wenn mich danach jemand anruft, natürlich gehe ich dann auch ans Telefon dran und lasse mich darauf ein, aber ich brauche diesen Abstand. Sonst ja, wird es, glaube ich, gefährlich, erstmal für mich als Persönlichkeit, aber auch für meine Familie. Genau.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.